From the conference center at Temple
Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die Priestertumsversammlung der 177. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Diese Versammlung wird weltweit in tausende Gemeindehäuser übertragen. Die Musik in dieser Versammlung gestaltet ein gemischter Männerchor der Brigham Young Universität.
Thomas S. Monson,
erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Priestertumsversammlung.
We welcome you, brethren, to the general priesthood.
Brüder, wir heißen Sie willkommen zur allgemeinen Priestertumsversammlung der 177. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Präsident Gordon B. Hinckley, der den Vorsitz bei dieser Konferenz führt, hat mich, Bruder Monson, gebeten, diese Versammlung zu leiten. Dieser Gottesdienst wird über Satellit in das Tabernakel, die Assembly Hall, das BYU Marriage Center, die Missionarsschule in Provo und an viele Orte auf der Welt übertragen, wo die Träger des Priestertums versammelt sind. Den Gesang in dieser Versammlung übernimmt ein Priestertumschor der Brigham Young Universität unter der Leitung von Ronald J. Staley und mit John Longhurst an der Orgel. Wir eröffnen diese Priestertumsversammlung, indem der Chor das Lied singt Rise Up, O Man of God. Danach spricht Elder Wayne S. Peterson von den 70ern das Anfangsgebet.
Our kind and eternal Heavenly Father,
gütiger, ewiger Vater im Himmel, wir sind dankbar dafür, dass wir heute Abend zusammenkommen können, und zwar als Träger des Heiligen Priestertums, dass wir in diesem wunderbaren Konferenzzentrum und an vielen Orten in der Welt zusammenkommen können. Wir sind dankbar für die Wiederherstellung des Evangeliums der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Wir sind dankbar dafür, dass du deinen Sohn Jesus Christus geschenkt hast, für sein Leben, für das, was er gelehrt hat, für sein vollkommenes Beispiel und für sein endloses Sühnopfer und für seine herrliche Auferstehung. Wir sind dankbar dafür, dass wir Apostel und Propheten haben, die uns heute führen, und wir danken dir für die erste Präsidentschaft und das Kollegium der Zwölf. Und wir bitten dich, dass du sie segnest. Segne besonders unseren geliebten Propheten, Präsident Gordon B. Hinckley. Segne ihn weiterhin und gib ihm die Kraft, die er braucht, dass er weiterhin uns inspiriert führen kann. Wir sind dankbar dafür, dass wir jetzt belehrt und unterwiesen werden können. Und wir beten um deinen Segen und deine Führung. Segne diejenigen, die sprechen und die auf die eine oder andere Weise mitwirken. Wir gedenken unserer Missionare in der ganzen Welt, die Missionspräsidenten. Segne sie und beschütze sie und hilf ihnen bei der Arbeit, in der sie stehen. Es sind wunderbare junge Männer. Und wir bitten dich auch, um diejenigen zu segnen, die sich für die Freiheit in der Welt einsetzen. Beschütze sie und in den Tagen der Wiederweihung, die wir alle miterleben konnten, bitten wir dich, dass dein Geist bei uns sein möge, dass wir uns wieder neu weihen in unseren Pflichten als Priestertumsführer, sodass wir unsere Berufung weiterhin groß machen und dass wir die heiligen Handlungen zur Führung stellen, dass alle in deine Gegenwart wieder zurückkehren können. Wir bitten dich, dass dein Geist bei uns sein mag, und wir bitten dich darum und sagen das im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen.
Thank you, Brother Peterson.
Vielen Dank, Bruder Peterson. Der Chor singt nun das Lied Brightly Beams Our Father's Mercy. Nach diesem Lied sprechen Elder Joseph B. Worthlin und Elder Robert D. Hales vom Kollegium der Zwölf Apostel zu uns. Nach ihren Worten hören wir von Bischof Keith B. McMullen von der präsidierenden Bischofschaft. Der Chor.
In letzter Zeit habe ich über viele der wunderbaren Erfahrungen nachgedacht, die ich in meinem Leben gemacht habe. Als ich meinem himmlischen Vater für meinen Dank für diese großartigen Segnungen und Gelegenheiten zum Ausdruck gebracht habe, ist mir bewusst geworden, wohl mehr als je zuvor, wie entscheidend dabei meine Entwicklungsjahre waren. Viele der wichtigsten und prägendsten Momente meines Lebens erlebte ich als junger Mann. Die Lektionen, die ich damals lernte, formten meinen Charakter und bestimmten mein Schicksal. Ohne sie wäre heute ein ganz anderer Mann und an einem ganz anderen Ort. Heute Abend möchte ich ein paar Minuten über einige dieser Erfahrungen sprechen und darüber, was ich daraus gelernt habe. Ein Fußballspiel an der Highschool gegen eine konkurrierende Schule werde ich nie vergessen. Ich stand als Offensivspieler auf der Außenseite und hatte die Aufgabe, entweder den gegnerischen Verteidiger zu blocken oder zu versuchen, mich frei zu laufen, damit der Spielemacher mir den Ball zuwerfen konnte. Warum ich mich gerade an dieses Spiel so gut erinnere, liegt daran, dass der Kerl auf der anderen Seite des Balls, der Mann, den ich blockieren sollte, ein Riese war. Ich war nicht gerade sonderlich groß hochgewachsen, aber dieser Kerl fand vermutlich nicht seinesgleichen. Ich weiß noch, wie ich zu ihm aufschaute und dachte, dass er vermutlich doppelt so viel wog wie ich. Man darf nicht vergessen, dass wir damals nicht die Schutzausrüstung hatten, wie sie die Spieler heute tragen. Mein Helm war aus Leder und ich hatte keinen Gesichtsschutz. Je länger ich darüber nachdachte, desto klarer war die Ernüchterung. Sollte ich je zulassen, dass er mich fing, konnte ich meine Mannschaft den Rest der Saison vom Krankenbett aus anfeuern. Zum Glück war ich schnell. Den größten Teil der ersten Halbzeit gelang es mir, ihm aus dem Weg zu gehen. Außer bei einem Spielzug. Unser Spielmacher lief ein paar Schritte zurück, um einen Pass zu werfen. Ich stand frei, er warf und der Ball flog auf mich zu. Das einzige Problem war, dass ich hinter mir einen schwerfälligen Galopp hörte. Mich durchzuckte der Gedanke, wenn ich den Ball hier finge, war es durchaus möglich, dass mir meine Mahlzeiten in Zukunft durch eine Sonde verabreicht würden. Doch der Ball flog auf mich zu und meine Mannschaft verließ sich auf mich. Also streckte ich die Hände aus und im letzten Moment sah ich auf. Da war er. Ich weiß noch, dass der Ball meine Hände traf. Ich weiß noch, dass ich versuchte, ihn zu halten. Und ich weiß auch noch, dass ich den Ball auf den Rasen aufschlagen hörte. Was danach geschah, weiß ich nicht mehr so genau, denn der Riese traf mich so hart, dass ich nicht mehr sicher war, auf welchem Planeten ich mich befand. Doch ich erinnere mich an eine tiefe Stimme, die aus dem dunklen Nebel sprach. Geschieht dir recht. Was spielst du auch in der falschen Mannschaft? William McKinley Oswald war der Footballtrainer meiner Highschool. Er war ein großartiger Trainer und hatte einen nachhaltigen Einfluss auf mich. Ich glaube jedoch, dass er seine Methode, die Spieler zu motivieren, wohl von einem Spieß bei der Armee gelernt hatte. An diesem Tag machte Coach Oswald während der Halbzeitbesprechung die ganze Mannschaft darauf aufmerksam, dass ich den Ball verloren hatte. Dann zeigte er auf mich und fragte, wie konnte das passieren? Er sprach nicht gerade mit gedämpfter Stimme. Ich will wissen, warum du den Pass hast fallen lassen. Ich stammelte kurz ein paar Worte und beschloss dann, die Wahrheit zu sagen. Ich habe nicht auf den Ball geachtet, sagte ich. Mein Trainer sah mich an und sagte, das stimmt, du hast nicht auf den Ball geachtet. Tu das nie wieder. Durch solche Fehler verliert man das Spiel. Ich respektierte Coach Oswald. Auch wenn ich mich schrecklich fühlte, entschloss ich mich, das zu tun, was mein Trainer sagte. Ich schwor mir, den Ball nie wieder aus den Augen zu lassen, selbst wenn das bedeutete, dass ich mich von dem Riesen auf der anderen Seite der Linie in den Boden stampfen lassen musste. Wir liefen zurück auf das Spielfeld und die zweite Halbzeit begann. Es war ein knappes Spiel. Obwohl meine Mannschaft gut gespielt hatte, lagen wir gegen Ende des vierten Viertels um 4 Punkte zurück. Beim nächsten Spielzug rief unser Spielmacher meine Zahl. Ich lief wieder nach vorn. Wieder stand ich frei, der Ball flog auf mich zu. Doch dieses Mal stand der Riese direkt vor mir und zwar genau richtig, um den Ball abzufangen. Er streckte die Arme aus, aber der Ball flog ihm durch die Finger. Ich sprang hoch, ließ den Ball keine Sekunde aus den Augen, griff danach und holte ihn herunter und erzielte den Touchdown, der das Spiel für uns entschied. Von der anschließenden Feier weiß ich nicht mehr viel, aber ich erinnere mich noch gut an den Gesichtsausdruck meines Trainers. So und nicht anders achtet man auf den Ball, sagte er. Ich glaube, ich habe eine Woche lang gelächelt. Ich habe viele großartige Männer und Frauen kennengelernt. Auch wenn ihre Lebensumstände ganz unterschiedlich sind und sie ganz unterschiedliche Talente und Ansichten haben, so haben sie doch eines gemeinsam. Sie arbeiten eifrig und beharrlich daran, ihre Ziele zu erreichen. Es ist leicht, sich ablenken zu lassen und das aus den Augen zu verlieren, was im Leben am wichtigsten ist. Ich habe mich bemüht, die Lektion von Coach Oswald nicht zu vergessen und festzulegen, welche Werte mir wichtig sind, damit ich das im Auge behalten kann, worauf es wirklich ankommt. Ich bitte euch eindringlich, euer Leben zu prüfen. Stellt fest, wo ihr seid und was ihr tun müsst, um die Art Mensch zu werden, die ihr sein möchtet. Setzt euch inspirierende, edle und rechtschaffene Ziele, die eure Vorstellungskraft beflügeln und in eurem Herzen Begeisterung wecken. Und dann lasst sie nicht mehr aus den Augen. Arbeitet beharrlich daran, sie zu erreichen. Wer mit Zuversicht seine Träume zu verwirklichen versucht, schrieb Henry David Thoreau, und sich bemüht, das Leben zu führen, das er sich vorgestellt hat, der hat Erfolg, wie er ihn kaum erwartet hat. Mit anderen Worten, lasst den Ball nie aus den Augen. Ich lernte noch eine weitere Lektion auf dem Footballfeld. Da lag ich gerade unter 11 anderen Spielern begraben. Es war ein Meisterschaftsspiel. Ich sollte mit dem Ball durch die Mitte laufen und den Touchdown erzielen, der uns in Führung bringen sollte. Ich übernahm den Ball und stürzte mich zwischen die gegnerischen Spieler. Ich wusste, dass ich nicht weit von der Ziellinie entfernt war, aber ich wusste nicht, wie weit. Ich steckte zwar unter den anderen Spielern fest, aber ich konnte doch meine Finger ein bisschen nach vorn strecken und die Ziellinie spüren. Sie war nur 5 cm entfernt. In diesem Moment war ich versucht, den Ball nach vorne zu schubsen. Ich hätte es tun können. Wenn dann die Schiedsrichter schließlich einen Spieler nach den anderen heruntergeholt hätten, wäre ich ein Held gewesen. Niemand hätte es erfahren. Von einem solchen Augenblick hatte ich schon als kleiner Junge geträumt. Und jetzt war ich so nah dran. Doch dann erinnerte ich mich an die Worte meiner Mutter. Joseph, hat sie oft gesagt, tu, was recht ist, und achte nicht auf die Folgen. Tu, was recht ist, und dann kommt am Ende alles in Ordnung. Ich hätte diesen Touchdown so gerne erzielt. Aber noch lieber als in den Augen meiner Freundin Held zu sein, wollte ich in den Augen meiner Mutter ein Held sein. Also ließ ich den Ball dort, wo er war, 5 cm von der Ziellinie entfernt. Damals war es mir nicht bewusst, aber das war eine prägende Erfahrung. Hätte ich dem Ball einen Schubs gegeben, dann wäre ich einen Augenblick lang der Größte gewesen, aber ich hätte für diesen vergänglichen Ruhm einen zu hohen und dauerhaften Preis gezahlt. Mein Gewissen hätte eine Narbe abbekommen, die mir mein Leben lang geblieben wäre. Ich wusste, dass ich tun musste, was recht war. Das Licht Christi hilft uns, Recht und Unrecht zu unterscheiden. Wenn wir zulassen, dass Versuchungen die leise Stimme unseres Gewissens ersticken, dann werden Entscheidungen schwierig. Meine Eltern haben mich gelehrt, schnell zu reagieren, wenn ich versucht werde, und sofort und mit Nachdruck Nein zu sagen. Diesen Rat empfehle ich auch euch. Meidet die Versuchung. Eine weitere Lektion, die ich gelernt habe, war die Freude, die der Dienst am Nächsten bringt. Ich habe schon einmal erzählt, dass mein Vater, der Bischof unserer Gemeinde war, mich beauftragte, einen Wagen vollzuladen und die Nahrungsmittel und Sonstiges zu bedürftigen Familien zu bringen. Er war nicht der Einzige, der den Wunsch hatte, den Bedrängten zu helfen. Vor 75 Jahren präsidierte Bischof William F. Pershon über die 4. Gemeinde des Pfarrers Pionier in Salt Lake City. Er war ein Einwanderer aus Deutschland, ein Bekehrter, und er sprach mit starkem Akzent. Er war ein guter Geschäftsmann, aber vor allem zeichnete er sich durch sein großes Mitgefühl aus. Jede Woche während der Priestertumsversammlung ließ Bischof Pershon die Träger des aaronischen Priestertums den folgenden Satz aufsagen. Priestertum bedeutet dienen. Da ich das Priestertum trage, werde ich dienen. Das war nicht nur dahergesagt. Wenn Witwen Unterstützung brauchten, waren Bischof Pershon und die Träger des aaronischen Priestertums zur Stelle. Wenn ein Gemeindehaus gebaut wurde, waren Bischof Pershon und die Träger des aaronischen Priestertums zur Stelle. Wenn die Zuckerrüben und die Kartoffel auf der Wohlfahrtsfarm vom Unkraut befreit oder geerntet werden mussten, waren Bischof Pershon und die Träger des aaronischen Priestertums zur Stelle. Später William Pershon in der Pfarrpräsidentschaft und hatte viel Einfluss auf einen jungen Mann namens Thomas S. Monson. In den 50er Jahren wurde Bischof Pershon berufen, über die schweizerisch-österreichische Mission zu präsidieren. Er spielte beim Bau des ersten Tempels, der in Übersee gebaut wurde, nämlich in Bern, eine maßgebliche Rolle. Man kann nicht an Bischof Pershon denken, ohne an seine Fürsorge und sein Mitgefühl für andere zu denken und an seinen unermüdlichen Eifer, dies auch andere zu lehren. Von den jungen Trägern des aaronischen Priestertums, über die er als Bischof präsidierte, wurden 29 später selbst einmal Bischof. 10 dienten in einer Pfahlpräsidentschaft, 5 wurden Missionspräsidenten, 3 nahmen die Berufung als Tempelpräsident an und 2 wurden Generalautoritäten. Das ist die Stärke eines großartigen Führers. Das ist die Stärke des Dienens. Obwohl es mir damals gar nicht so bewusst war, weiß ich heute, dass diese Lektionen und viele andere, die ich als Jugendlicher gelernt habe, die Grundlage waren, auf die sich mein ganzes Leben aufbaute. Wir alle besitzen geistige Gaben. Manche sind mit der Gabe des Glaubens gesegnet, andere mit der Gabe der Heilung. In der gesamten Kirche sind alle geistigen Gaben vorhanden. Ich selbst bin vor allem für eine geistige Gabe dankbar, nämlich, dass ich mit einem gehorsamen Geist gesegnet worden bin. Wenn ich klugen Rat von meinen Eltern oder den Führern der Kirche hörte, dann beachtete ich ihn und bemühte mich, ihn zu einem Teil meines Denkens und Handelns zu machen. Brüder im Priestertum, ich bitte euch eindringlich, die Gabe eines gehorsamen Geistes zu pflegen. Der Retter hat gesagt, wer diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger Mann. Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, ist wie ein unvernünftiger Mann. Woher wissen wir, ob wir klug oder töricht sind? Wenn wir inspirierten Rat hören, befolgen wir ihn. Das ist der Test, ob wir klug oder töricht sind. Was nützt es uns, wenn wir weisen Rat anhören, ihn aber nicht beachten? Was nützt uns die Erfahrung, wenn wir nicht daraus lernen? Was nützen uns die heiligen Schriften, wenn wir nicht an den Worten festhalten und sie in unser Leben aufnehmen? Präsident Gordon B. Hinckley hat verheißen, dass der himmlische Vater Segnungen auf diejenigen herabschütten wird, die den Geboten gehorchen. Ich bekräftige, was er gesagt hat. Ich bezeuge, dass Jesus der lebendige Christus ist, der Retter aller Menschen. Ich bezeuge, dass Gott nicht weit entfernt ist. Er sorgt sich um uns und liebt seine Kinder. Propheten, Seher und Offenbarer leiten den Fortschritt der wiederhergestellten Kirche Jesu Christi. Präsident Gordon B. Hinckley ist der neuzeitliche Prophet für die Kirche und die Welt. Ich danke meinem Schöpfer für dieses wunderbare Leben, in dem jeder von uns die Gelegenheit hat, Lektionen zu lernen, die wir auf anderem Wege nicht ganz verstehen könnten. Meine lieben Brüder, mögen wir uns rechtschaffene Ziele setzen und daran arbeiten, sie zu erreichen, das zu tun, was recht ist, und uns in Liebe unseren Mitmenschen zuwenden. Das bezeuge ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you, Joseph. We love you.
Danke, Joseph. Wir lieben dich. Was es für eine Freude ist, in Ihrer Gegenwart zu sein, jetzt, wo Sie überall auf der Welt versammelt sind. Mir kommen die Worte eines Kirchenliedes in den Sinn. Siehe, unseres Gottes Herrscher in Glaubenskraft bewährt, zieht mutig aus zu siegen im Ringen um die Erde. Sie sind in der Tat Gottes Herrscher, gläubig und treu. Heute möchte ich zu den jüngsten Mitgliedern dieser Herrscher sprechen, dem aaronischen Priestertum, Diakone, Lehrer und Priester, die sich auf dem Schlachtfeld des Lebens nach vorn wagen. Auch wenn ihr euch nicht daran erinnert, habt ihr euch mit einer einzigen Entscheidung, die ihr vor langer Zeit in unserem vorirdischen Dasein getroffen habt, dieser Sache verschrieben. Dort im großen Rat im Himmel habt ihr euch entschieden, dem Willen eures himmlischen Vaters und seines Sohnes Jesus Christus zu gehorchen. Denkt daran, ihr seid Söhne Gottes, die sich entschieden haben, dem Erretter zu folgen, als es wirklich darauf ankam. Und das macht euch in der Tat zu großartigen Männern. aufgrund jener göttlichen Entscheidung, die festlegte, dass ihr ewigen Fortschritt machen könnt, habt ihr einen physischen Körper erhalten und die Freiheit gewonnen, Gut statt Böse zu wählen. Und jetzt wachst ihr auf und bereitet euch darauf vor, die Eigenschaften unseres Heilands anzunehmen. Ihr habt euch taufen lassen und den Heiligen Geist empfangen. Ihr lernt gerade, wer ihr seid, warum ihr hier seid und wohin ihr geht. Und jetzt habt ihr das aaronische Priestertum empfangen. Das aaronische Priestertum ist das vorbereitende Priestertum, das für diese Vorbereitungszeit in eurem Leben bestimmt ist. Wie ihr dieses Priestertum jetzt tragt, wird euch darauf vorbereiten, in Zukunft die wichtigsten Entscheidungen zu treffen. Zu diesen Entscheidungen gehört, dass ihr das melchisedekische Priestertum erhaltet, in den Tempel geht, eine Mission erfüllt, eine Ausbildung erlangt, einen Beruf auswählt und eine Gefährtin wählt und im Tempel für Zeit und alle Ewigkeit gesiegelt werdet. Es gibt eine Zeit für jede unserer Entscheidungen. Sorgt dafür, dass ihr eure Entscheidung zur rechten Zeit trefft. All diese Entscheidungen, die unseren Lebensweg bestimmen, werden in einer sehr betriebsamen, relativ kurzen Zeitspanne in euren Zwanzigern getroffen, in dem Jahrzehnt der Entscheidung, wie ich es nenne. Während meiner Ausbildung zum Jetpilot bereitete ich mich auf solch lebenswichtige Entscheidungen im Flugsimulator vor. Ich übte zum Beispiel zu entscheiden, wann ich mich aus dem Flugzeug katapultieren musste, wenn die Feuerwarnlampe aufleuchtete oder der Jet zu trudeln begann. Ich erinnere mich an einen Freund, der diese Vorbereitung nicht traf. Er fand eine Möglichkeit, um das Simulatortraining herumzukommen und stattdessen Golf zu spielen oder schwimmen zu gehen. Er übte nie die Notfallmaßnahmen. Ein paar Monate später brach in seinem Flugzeug Feuer aus und es trudelte brennend zur Erde. Als sein jüngerer Begleiter die Feuerwarnlampe sah, wusste er aufgrund der eingeübten Routine, wann er abspringen musste, und er landete sicher mit dem Fallschirm. Mein Freund aber, der auf diese Entscheidung nicht vorbereitet war, blieb im Flugzeug und kam beim Absturz ums Leben. In dem Jahrzehnt, das vor euch liegt, habt ihr nun begrenzt Zeit, euch vorzubereiten. Für euch als Träger des aaronischen Priestertums ist es wichtig, dass ihr euch jetzt vorbereitet. Ihr müsst für die wichtigen Entscheidungen, die ihr im nächsten Jahrzehnt eures Lebens treffen werdet, eure eigenen festgelegten Routinen entwickeln. Ihr müsst wissen, was ihr tun müsst, wenn ihr vor der Entscheidung steht. Denkt daran, dass überhaupt keine Entscheidung zu treffen genauso tödlich sein kann wie eine falsche Entscheidung. Viele Entscheidungen, die ihr trefft oder nicht trefft, werden ewige Folgen haben. Jetzt ist die Zeit, ein Jünger Jesu Christi zu werden, was bedeutet, dass man seine Einladung »Komm und folge mir nach« annimmt. Das ist die Entscheidung, die wir im vorirdischen Dasein getroffen haben. Nun müssen wir sie in unserem jetzigen irdischen Leben erneut treffen, jeden Tag, in jeder Situation, indem wir den Namen Jesu Christi auf uns nehmen, an sein Sündopfer denken und seine Gebote halten. Das haben wir bei unserer Taufe gelobt und wir haben jede Woche die Gelegenheit, diese Bündnisse zu erneuern, wenn wir vom Abendmahl nehmen. Jetzt ist die Zeit, uns zu organisieren und darauf vorzubereiten, den Heiligen Geist als unseren ständigen Begleiter zu haben. Es bedeutet, das zu tun, was eure Eltern und Führer euch beigebracht haben. Die Heiligen Schriften studieren, morgens und abends beten, auf anständiges, gepflegtes Aussehen achten, einem Plan folgen, Ziele setzen und erreichen, in eurem Handeln ehrlich sein, Verpflichtungen einhalten und des Priestertums würdig sein, das ihr tragt. Lebt immer, immer nach den Maßstäben, die die Propheten in der Broschüre für eine starke Jugend offenbart haben. Jetzt ist die Zeit festzulegen, wer euer Freund sein soll und würdig zu werden für eine rechtschaffene, ewige Partnerin. Das ist sehr einfach, Brüder. Es ist, wie meine Mutter mich lehrte. Gleich und gleich gesellt sich gern. Euer Freundeskreis kann euch dazu inspirieren, Großartiges zu leisten oder verleiten, auf fremden und schlechten Pfaden zu wandeln. Wahre Freunde machen es einem leichter, nach dem Evangelium zu leben. Sie stellen uns nie vor die Wahl zwischen ihren Wegen und den Wegen des Herrn. Sie helfen uns, die Art Mensch zu sein, die andere wahre Freunde anzieht. Und sie helfen uns, die Art Mensch zu werden, die sich eine rechtschaffene Partnerin für die Ewigkeit erwählen kann. Wenn ihr diese Art Freunde möchtet, fragt euch, bin ich so ein Freund für andere? Bin ich die Art Mensch, wie ich mir meine ewige Partnerin vorstelle? Jetzt ist die Zeit, sich auf Mission vorzubereiten. Abhängig von euren jeweiligen Umständen kann es euch möglich sein, eine Vollzeitmission zu erfüllen. Das ist wichtig. Aber denkt daran, dass es sogar noch wichtiger ist, auf dem Weg zu eurer Mission in den Tempel zu gehen. Die Mission ist eine unschätzbare Gelegenheit, Tempelbündnisse zu erfüllen, indem man nach dem Gesetz der Weihung lebt. Man gibt dem Herrn all seine Zeit, Fähigkeiten und Talente und dient ihm mit ganzem Herzen, aller Macht, ganzem Sinn und aller Kraft. Ich hatte immer das Gefühl, dass die 2 Jahre, die man dient, ein Zehnter an Zeit für die ersten 20 Jahre des Lebens sind. Aber selbst wenn es euch nicht möglich ist, eine Vollzeitmission zu erfüllen, könnt ihr euch auf den Tag in der Zukunft vorbereiten, an dem die Zeit gekommen ist, in den Tempel zu gehen, um heilige Bündnisse zu schließen, damit ihr eure ewigen Segnungen erhalten könnt. Jetzt ist die Zeit, sich auf eine Ausbildung und einen Beruf vorzubereiten. Als junge Männer des aaronischen Priestertums befindet ihr euch im Praktikum für das Leben. Euer Eifer jetzt in der Schule wird es euch ermöglichen, in der Zukunft Präsident Hinckleys Rat zu befolgen, euch so viel Bildung anzueignen, wie ihr nur könnt. Entscheidet euch jetzt, in der Schule und bei der Arbeit euer Bestes zu geben. Dann werdet ihr, wenn die Gelegenheiten an die Tür klopfen, bereit sein zu öffnen und sie euch zunutze zu machen. Wir sollten alle daran denken, jedem Menschen ist eine Gabe gegeben. Entwickelt eure Gaben und Talente. Junge Männer, sucht gebeterfüllt Klassen und Kurse und Jobs aus, die euch auf bedeutendere Möglichkeiten und größere Verantwortung in der Zukunft vorbereiten. Jetzt ist die Zeit, gehorsam zu sein. Im vorirdischen Dasein gab es keinen selektiven Gehorsam für uns. Wir haben uns nicht ausgesucht, welchen Teil des ewigen Plans wir befolgen wollten. Diese Lektion habe ich bei meinem ersten nächtlichen Alleinflug während der Pilotenausbildung gelernt, wenn wir alle angewiesen wurden. Fliegt nachts keine Kunststücke. Ihr seid Anfänger ohne Instrumentenflugausbildung. Einige Zeit später beschloss ein sonst guter Pilot, ein guter Freund von mir, diesen Befehl nicht zu befolgen. Als er im Nachthimmel über Texas Loopings und Rollen flog, schaute er durch die Cockpithaube und dachte, er sehe die Sterne über sich. Aber in Wirklichkeit sah er die Lichter von Ölbohrtürmen unter sich. Er hatte Schwindelgefühle. Die Beschleunigungskräfte, die auf sein Flugzeug wirkten, ließen ihn annehmen, er fliege richtig herum, obwohl er tatsächlich auf dem Kopf flog. Als er den Knüppel zog, um höher in den Nachthimmel zu steigen, tauchte er Richtung Erde ab und stürzte in die blinkenden Lichter der Ölfelder unter sich. Wenn man fliegt und die Richtung nur um jeweils 1 Grad ändert, kann das Innenohr diesen Richtungswechsel nicht wahrnehmen. Brüder, alt oder jung, wenn wir selektiven Gehorsam üben, ändern wir unsere Richtung zum Herrn, und zwar in der Regel jeweils nur um 1 Grad. Und die täuschenden Kräfte des Widersachers, wenn sie an uns arbeiten, können wir sie nicht entdecken. Wir erleben geistige Schwindelgefühle. Während es so scheint, als seien wir auf dem sicheren Weg, steuern wir tatsächlich geradewegs in die Katastrophe. Im vorirdischen Dasein war unsere Entscheidung, dem Herrn zu folgen, eine Alles-oder-Nichts-Entscheidung. Wenn wir diesem Muster in unserer irdischen Bewährungszeit folgen, dann wird das jeden von uns zum himmlischen Vater zurückbringen. Jetzt ist die Zeit, unsere Zeit richtig zu nutzen. Dieses Leben ist die Zeit, da der Mensch sich vorbereiten soll, Gott zu begegnen. Ich bezeuge, dass ihr ausreichend Zeit auf der Erde haben werdet, wenn ihr in eurer Jugend lernt, sie weise zu nutzen. Oh, denke daran, mein Sohn, und lerne Weisheit in deiner Jugend. Ja, lerne in deiner Jugend, die Gebote Gottes zu halten. Jetzt ist die Zeit, euer Geburtsrecht zu schützen. Gegen Ende seines Lebens gab Jakob, der Prophet im Alten Testament, jedem seiner Söhne einen väterlichen Segen. Ruben war der Erstgeborene und nur für ihn war der besondere Erstgeburtssegen vorgesehen. Aber sein Vater sagte zu ihm, er sei unbeständig wie Wasser. Der Erste sollst du nicht bleiben. Denkt einen Moment darüber nach, was der Ausdruck unbeständig wie Wasser bedeutet. Wenn Wasser erhitzt wird, verdampft es. Wenn es abkühlt, gefriert es. Wenn es nicht kanalisiert ist, verursacht es Erosion und zerstört, was immer ihm in den Weg kommt. Als Träger des aaronischen Priestertums habt auch ihr ein Geburtsrecht. Ich fordere euch auf, gehorsam und stark zu sein. Ich fordere euch auf, nicht zuzulassen, dass eure Entschlossenheit nachlässt und euer Vorsatz, dem Heiland zu folgen, sich verflüchtigt. Seid fest wie ein Felsen darin, das Evangelium zu leben. Keiner von uns kennt all die Segnungen, die uns erwarten. Wir können diese Segnung nur verlieren, indem wir sie durch Ungehorsam preisgeben. Gebt euer ewiges Erbe nicht für die Dinge dieser Welt auf. Lasst uns gehorsam sein und uns jetzt bereit machen, unser herrliches Geburtsrecht in Ehren zu halten, zu beschützen und in Empfang zu nehmen. Junge Männer, ihr seid die lebendige Kraft der Heerschar des Herrn, die jungen Soldaten dieser letzten Tage. Was auch immer ihr seht, das werdet ihr auch ernten. Angesichts der herrlichen Ernte, die vor uns liegt, lade ich euch ein, darüber nachzusinnen, auf welche Weise ihr im kommenden Jahrzehnt Entscheidungen trefft. Das Gesetz der Ernte bietet uns ein Muster dafür, wie man Entscheidungen trifft. Da du weißt, dass du ein Sohn Gottes bist, bereite den Boden durch Gebet vor. Sehe den Samen, indem du dich mit denen berätst, die vernünftigen Rat geben, und trachte nach der Führung des Heiligen Geistes. Lass den Samen der Inspiration wachsen. Die aufkeimenden Ideen brauchen Pflege. Sie brauchen Zeit zum Reifen. Das Licht der Inspiration wird die geistige Ernte bringen, die wir erhalten, wenn wir den himmlischen Vater im Gebet fragen, ob wir die richtige Entscheidung getroffen haben. Wenn wir diesem Licht folgen, wird die Finsternis verschwinden und das Licht wird heller und heller bis zum vollkommenen Tag, jenem Tag, da wir in der Gegenwart unseres Vaters im Himmel sind. Und schließlich, sei da. Jeder von uns war da beim Rat im Himmel, um für den großen Plan des Glücklichseins zu stimmen, den wir jetzt haben. Junge Männer, wenn ihr euch gegenüber euch selbst, eurer Familie, eurem Bischof, eurem Arbeitgeber verpflichtet habt, dann seid da. Wenn es Zeit ist, in der Kirche zu sein oder bei der gemeinsamen Aktivität oder einen Priestertumsauftrag auszuführen, dann seid da. Wenn es Zeit ist, die Schule oder einen Kurs erfolgreich zu beenden, dann seid da. Wenn es Zeit ist, eine Mission zu erfüllen, dann seid da. Wenn das Mädchen, das ihr am meisten liebt, am Altar in Gottes heiligem Tempel kniet, dann seid da und nicht als Zeuge. Wenn eure Familie im celestialen Raum versammelt ist, dann seid da. Wenn der Erretter darauf wartet, euch bei eurer ehrenvollen Rückkehr vom Leben auf dieser Erde zu begrüßen, und euer himmlischer Vater darauf wartet, euch in die Arme seiner Liebe zu schließen, dann seid da. Nach dem Jahrzehnt der Entscheidung ist die Zeit, da zu sein. Steht auf, Männer Gottes, seid gläubig, seid treu. Seid würdige Töchter und Söhne Gottes,
that we may honor them on how we honor the Lord. I testify that your heavenly Father.
Ich gebe Zeugnis, dass euer himmlischer Vater weiß, dass ihr heute Abend hier seid, denn ihr seid Teil seiner Heerschar, nämlich viel tausend tapfere Menschen des Heiligen Geistes voll. So folgen sie mit dem Meister und singen freudevoll, uns der Sieg, uns der Sieg, durch den, der uns erlöst so gern. Uns ist der Sieg, uns ist der Sieg, durch Christum, unseren Herrn. Er ist da, er will uns bei sich haben, er führt uns, und unser Sieg kommt durch ihn. Das bezeuge ich im Namen Jesu Christi. Amen.
My dear brethren,
meine lieben Brüder, wie gesegnet sind wir doch, gemeinsam mit der ersten Präsidentschaft und den 12 Aposteln hier versammelt zu sein. Jeder anwesende Priestertumsträger, sei er 12 oder 112, kann durch unseren Erretter Jesus Christus die zelestiale Ordnung des Lebens ererben, und zwar durch Gehorsam gegenüber den Gesetzen und Verordnungen des Evangeliums. Dieser Gedanke ist wunderbar, und ich weiß, dass das wahr ist. Sie sind selbst für ihr Leben verantwortlich. Halten wir uns dies vor Augen, wenn wir die folgende Geschichte betrachten. Ein junger Mann, ehrgeizig und motiviert, schrieb sich in einer guten Universität ein. Zu dieser Zeit war er Priester im aaronischen Priestertum. Sein Ziel war hochgesteckt. Er wollte Arzt werden. Seine Absicht war ehrgeiziger Natur. Er wollte nämlich reich werden. Er wollte im Footballteam mitspielen, und so ging er zu den Trainern und wurde schließlich in das Team aufgenommen. Nun war er anerkannt, und er war in der Position, ein wenig zu prahlen, etwas, was einzig den Sportlern an einer Universität zusteht. So dachte er es zumindest. Er hatte jedoch kaum einen Gedanken an etwas verschwindet, was seine hochfliegenden, eitlen Pläne schließlich zunichte machen sollte. Er hatte es versäumt, vorzusorgen. Er hatte übersehen, wie wichtig gute Vorbereitung, der regelmäßige Besuch aller Klassen, diszipliniertes Lernen und die Chemievorlesung an der Universität sind. Die Folgen traten schnell und unbarmherzig ein. Es dauerte weniger als 90 Tage. Folgendes geschah. An dem Tag, als er zu Beginn eines Spiels mit einem 1,85 Meter und 77 Kilo einem gigantischen Stürmer gegenüberstand, der zu den Topspielern der Universität gehörte, wurde ihm klar, dass er den falschen Sport gewählt hatte. Da er konzentriertes Lernen nicht gewöhnt war, versagten seine Augen und sein Verstand nach kurzer Zeit über den Büchern den Dienst. Was ihn dann vollends zu Fall brachte, war die Abschlussprüfung in Chemie. Nur so viel sei gesagt, seine wahllos angekreuzten Antworten auf die Multiple-Choice-Fragen erreicht nicht einmal annähernd den hierbei üblichen Durchschnitt. Er versagte jämmerlich. Durch harte Arbeit, eine Mission, die ihm eine richtige Vorstellung vom Sinn des Lebens vermittelte, und beständige Anstrengung überwand er schließlich die Folgen dieser kurzen Phase der Torheit. Jedoch noch heute habe ich Albträume von dieser Chemievorlesung. Glücklicherweise hat der Herr uns gezeigt, wie wir ähnliche Torheit und Kummer vermeiden können. Er hat gesagt, horcht auf, o ihr Volk meiner Kirche, horcht auf, ihr Völker von fern her, und die ihr auf den Inseln des Meeres seid, hört mitsammen zu. Macht euch bereit für das, was kommen wird, denn der Herr ist nahe. Die Lehre vom zweiten Kommen des Messias gehört zu den besten Motivationen, sich vorzubereiten und rechtschaffen zu leben. Der himmlische Vater weiß, dass seine versprochene Belohnung seine Kinder zu rechtschaffenen Werken ermutigt und dass in Aussicht gestellte Strafen davon abstrecken, Böses zu tun. Diese Art sind die Offenbarungen, die das zweite Kommen unseres Herrn betreffen. Diese Offenbarungen sprechen von Zeichen und Wundern auf der Erde und am Himmel. Sie sagen schwierige Zeiten und bevorstehende Ereignisse von gewaltigem Umfang und langer Dauer voraus. Am wichtigsten aber ist, dass uns so wunderbar verheißen wird, und ebenso wird der Herr über seine Heiligen Macht haben und wird in ihrer Mitte regieren. Durch meine Vorhersehung, ungeachtet der Drangsal, die über euch kommen wird, kann die Kirche unabhängig dastehen über allen anderen Geschöpfen unterhalb der zelestialen Welt. Und wenn ihr bereit seid, werdet ihr euch nicht fürchten. Diese Verheißungen motivieren Priestertumsträger, sich selbst und ihre Familie auf das Erscheinen des Herrn vorzubereiten. Es ist nicht nötig, sich wegen der Ereignisse, die dem zweiten Kommen vorausgehen, Sorgen zu machen. Seien wir lieber von Herzen dankbar, dass wir wissen, was kommen wird. Wir wollen uns bewusst sein, dass wir für unser eigenes Leben selbst verantwortlich und Treuhänder des Herrn über alles sind, was er uns anvertraut hat. Das Erfolgsrezept ist denkbar einfach. Seien Sie glaubenstreu, entrümpeln Sie Ihr Leben, legen sie einen Vorrat an. Seien sie glaubenstreu. Als Priestertumsträger üben wir uns in Sanftheit und freundlichen Worten. Wir sind Männer, die beten, den Sabbat heilig halten und das Wort Gottes kennen. Wir zahlen den Zehnten, fasten und spenden ein großzügiges Fastopfer. Wir halten unsere Bündnisse und weihen unser Leben dem Aufbau des Reiches Gottes. Und Brüder, wir legen einen Vorrat an. Wenn wir all dies tun, wird der Herr über seine heiligen Macht haben und wird in ihrer Mitte regieren. Entrümpeln Sie Ihr Leben. Als Männer Gottes wenden wir uns vom Überfluss ab und hin zu allem, was erbaut. Denn was nicht erbaut, das ist nicht von Gott. Wenn Geschäfte, Verpflichtungen, Ambitionen oder Termine uns davon abhalten, Gott an die erste Stelle zu setzen, müssen wir unseren Terminplan lichten und unser Leben entrümpeln. Wenn wir Schulden haben, bezahlen wir sie ab und leben möglichst schuldenfrei. Und Brüder, wir legen einen Vorrat an. Dann, durch die Vorhersehung des Herrn, können die Kirche und die Mitglieder unabhängig dastehen, welche Anfechtungen auch kommen. Legen Sie einen Vorrat an. Die Ehefrau leistet hierbei die meiste Arbeit, aber sie braucht einen Mann, der dabei die Führung in der Familie übernimmt. Kinder brauchen Eltern, die ihnen diese rechtschaffene Tradition vermitteln. Sie werden dies wiederum mit ihren Kindern tun und ihr Vorrat wird nie ausgehen. Es ist ein wichtiger Grundsatz des Evangeliums, sich auf Notzeiten vorzubereiten. Arbeit, Fleiß und Sparsamkeit gehören zur königlichen Ordnung des Lebens. Denken wir an folgende Worte des Paulus. Wer für seine Verwandten, besonders für die eigenen Hausgenossen, nicht sorgt, der verleugnet damit den Glauben und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Vor uns sitzen die drei präsidierenden hohen Priester, die die erste Präsidentschaft der Kirche bilden. Präsident James E. Faust, der zweite Ratgeber, sagt uns, Vater und Mutter sind die Vorratsverwalter der Familie. Sie sollen alles lagern, was die Familie im Notfall gern da haben würde. Und Gott steht uns auch in schweren Zeiten bei. Präsident Thomas S. Monson, der erste Ratgeber, sagt uns, noch viel mehr Menschen könnten den stürmischen Wellengang in ihren wirtschaftlichen Verhältnissen ausgleichen, wenn sie einen Jahresvorrat an Lebensmitteln anlegten und schuldenfrei wären. Heutzutage sieht es bei vielen so aus, dass sie den umgekehrten Weg gegangen sind. Sie haben mindestens einen Jahresvorrat an Schulden und sind lebensmittelfrei. Präsident Gordon B. Hinckley, der Prophet des Herrn, sagt uns, der beste Ort, an dem wir Lebensmittel lagern können, ist zu Hause. Wir können dabei ganz klein anfangen. Wir können mit einem Wochenvorrat beginnen, ihn dann auf einen Monat ausweiten und dann auf drei. Ich fürchte jedoch, dass so viele der Meinung sind, ein Langzeitvorrat sei unerschwinglich, sodass sie sich überhaupt nicht darum bemühen. Fangen Sie klein an und arbeiten Sie allmählich auf ein realistisches Ziel hin. Inspirierte Vorbereitung beruht auf der Grundlage des Glaubens an Jesus Christus, des Gehorsams und einer vorausschauenden Lebensweise. Die Mitglieder sollen nicht in Extreme verfallen, aber sie müssen damit anfangen. Wir appellieren an die Priestertumsträger, einen ausreichenden Vorrat anzulegen, sodass sie und ihre Familie die Wechselfälle des Lebens durchstehen können. Bitte sorgen Sie dafür, dass alle, die in Ihrer Obhut sind, die Broschüre mit dem Titel, diese zwei Broschüren mit dem Titel Bereitet alles vor, was nötig ist, erhalten. Legen Sie ans Herz, jetzt für stürmische Zeiten in der Zukunft vorzusorgen. Priestertumsführer, beauftragen Sie die FAV, über Vorbereitungen der Familie und Hauswirtschaft zu sprechen. Die Frauen in der Kirche brauchen Ihre Unterstützung und werden Ihrem Rat folgen. Legen Sie den Mitgliedern ans Herz, bei sich zu Hause einige Grundnahrungsmittel einzulagern und auch trinkbares Wasser. Genauso wie Sie jede Woche ein paar Münzen zurücklegen sollten, um zu sparen. Mit der Zeit können Sie aus diese bescheidenen Anfänge ausweiten, einen Vorrat für den längerfristigen Bedarf anlegen, indem Sie wichtige Nahrungsmittel wie Getreide, Hülsenfrüchte und andere Grundnahrungsmittel einlagern, die Überleben sichern können, falls Sie nichts anderes haben. Wenn wir unser Bestes tun, können wir darauf vertrauen, dass der Mehltopf nicht leer werden und der Ölkrug nicht versiegen wird. Wir werden uns in größerer Weisheit, Sicherheit, mehr Frieden im Herzen und persönlichem Wohlergehen erfreuen. Wir werden vorbereitet sein, und weil wir vorbereitet sind, werden wir uns nicht fürchten. Zum Abschluss möchte ich Ihnen die Familie Luca und Patrizia Vaccarone vorstellen. Sie leben in einer kleinen Stadt in der Nähe von Rom. Kürzlich schrieben sie in einem Brief, nachdem wir etwas Erfahrung gesammelt hatten, erkannten wir, dass es wichtig ist, all das einzulagern, was wir auch verwenden. Manchmal müssen wir unsere Essgewohnheiten bei bestimmten Nahrungsmitteln ändern. Ein Gefühl des Friedens und der Wunsch, die Gebote treu zu befolgen, die der Herr uns durch die heutigen Propheten gibt, helfen uns, den Heiligen Geist zu spüren. Keine Furcht zu haben und zu erkennen, dass die Zeichen der Zeit für das zweite Kommen des Herrn eine Segnung darstellen und nicht sind, wovor wir Angst haben müssen. Wir freuen uns darüber. Dies motiviert uns, glaubenstreu zu sein und bis zum Ende auszuharren, errettet zu werden und schließlich ewiges Leben zu empfangen. Zum Schluss schreibt Bruder Vaccarone: Ich möchte mich für mein Englisch entschuldigen, aber ich hoffe, Sie verstehen, was ich Ihnen erklären wollte. Bruder und Schwester Vaccarone, wir verstehen es. Denn es steht geschrieben in der Heiligen Schrift: Mit ganzem Herzen vertraue auf den Herrn, baue nicht auf eigene Klugheit, suche ihn zu erkennen und auf all deinen Wegen, dann ebnet er selbst deine Pfade. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you, brethren.
Danke, Brüder. Der Chor und die Versammelten singen nun O Fülle des Heiles, Nummer 3 im deutschen Gesangbuch. Präsident James E. Faust, der zweite Ratgeber in der ersten Präsidentschaft, wird dann zu uns sprechen. Nach seinen Worten habe ich den Vorzug, zu Ihnen zu sprechen. Nun singen wir gemeinsam mit dem Chor.
Brethren, tonight,
Brüder, heute möchte ich so zu euch sprechen, als wärt ihr meine Enkel. Ich hoffe, das, was ich zu sagen habe, trifft auf alle jungen Priestertumsträger weltweit zu. Wenn ich an diese große Versammlung denke und auch daran, dass uns über Satellit viele weitere 1000 Teilnehmer zugeschaltet sind, wird mir bewusst, dass der großartige Segen, das Priestertum zu tragen, angesichts der Milliarden Menschen auf dieser Welt nur einigen wenigen vorbehalten ist. Das Priestertum zu tragen ist eine herausragende Ehre, und doch kann es jeder würdige Mann oder Junge ab 12 Jahren in der Kirche empfangen. Das Priestertum ist die dem Menschen verliehene Vollmacht, im Namen Gottes zu wirken. Es ist eine Macht, die sich niemand aus sich selbst heraus aneignen kann. Es ist, so wie Paulus einst sagte, und keiner nimmt sich eigenmächtig diese Würde, sondern er wird von Gott berufen, so wie Aaron. Es ist eine Macht, die kein Mensch hervorbringen kann. Ein junger Priester namens Peter schreibt von einer Erfahrung, die ihn gelehrt hat, dass die Macht des Priestertums ganz real ist. Ein junger Bekehrter wurde in seiner Gemeinde in Ontario in Kanada als Lehrer im aaronischen Priestertum bestätigt, und Peter wurde gebeten, als Stimme bei der Ordinierung zu dienen. Peter schreibt: Noch nie hatte ich jemanden die Hände aufgelegt und ich fühlte mich dieser Aufgabe nicht gewachsen. Aber dann versicherte der Geist mir, dass ich es tun sollte. Der Junge, der ordiniert werden sollte, setzte sich auf einen Stuhl und ich stellte mich direkt hinter ihn. Unser JM-Leiter sprach mir das Ordinierungsgebet vor und ich sagte jedes Wort nach. Am Ende der Ordinierung sagten wir: Und jetzt möchten wir dir einen Segen geben. Dann sah der junge Männerleiter mich an, und ich wusste, dass ich nun auf mich allein gestellt war. In diesem Augenblick bekam das Priestertum für mich eine ganz neue Bedeutung. Es war nicht mehr nur ein Titel, sondern wirklich die Vollmacht, im Namen Gottes zu handeln. Und nun übertrug ich diese Vollmacht einem anderen Menschen. Ich hielt inne und wartete, dass der Geist mir eingab, was ich sagen sollte. Es ist schwer zu schildern, was ich während des Segens empfand, aber ich kann sagen, dass mein Zeugnis von der Macht des Priestertums jetzt stärker ist als vorher. Ihr jungen Männer freut euch bestimmt darauf, das höhere oder melchisedekische Priestertum zu empfangen. Über dieses höhere Priestertum sagt der Prophet Joseph Smith einst: Es wurde schon vor Gründung der Erde eingerichtet, als alle Morgensterne jauchzten, als jubelten alle Gottessöhne, und ist das höchste und heiligste Priestertum. Es ist nach der Ordnung des Sohnes Gottes. Als Priestertumsträger sind wir Beauftragte des Herrn. Im Jahr 1831 sprach der Herr zu den Ältesten der Kirche in Kirtland über diesen heiligen Auftrag. Darum, da ihr Beauftragte seid, steht ihr im Auftrag des Herrn. Und was immer ihr gemäß dem Willen des Herrn tut, das ist des Herrn Angelegenheit. Präsident Hinckley erinnert uns oft daran, dass die Missionsarbeit im Wesentlichen eine Aufgabe des Priestertums ist. Es ist eine große Ehre und Verantwortung, wenn man dazu berufen ist, dem Herrn durch Missionsarbeit zu dienen. Dieser Dienst führt zu bleibender Freude, obwohl er auch schwierig und gelegentlich entmutigend sein kann. Meine Mission hat den Lauf meines Lebens verändert. Sie war eine der großartigsten Erfahrungen, die ich je gemacht habe. Eine Mission zu erfüllen bereitet uns auf die ganze übrige Arbeit im Leben und in der Ewigkeit vor. Ich hoffe, dass aus jedem von euch ein Mann Gottes wird. Ihr werdet zu einem Mann Gottes, indem ihr rechtschaffen handelt. Ihr werdet das Priestertum ehren und groß machen und, wie der Apostel Paulus sagte, unermüdlich nach Gerechtigkeit, Frömmigkeit, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Sanftmut streben. Es ist nicht immer leicht, einem rechtschaffenen Plan zu folgen und den Gesetzen der Gesellschaft und dem Gesetz des Herrn zu gehorchen. Auf lange Sicht ist jedoch das Befolgen der Regeln immer noch der beste Weg. sämtliche vom Herrn verheißenen Segnungen zu erlangen. Wir alle müssen für unser Tun Rechenschaft ablegen. Meine Erfahrung als Anwalt hat mich gelehrt, dass diejenigen, die in ihrem Leben Verbrechen begehen, oft ihren Eltern oder der Gesellschaft die Schuld geben, wenn sie ins Gefängnis müssen. Und doch haben sie sich bewusst dazu entschieden, gegen die Natur Gottes zu handeln und sind folglich in einem Zustand, der der Natur des Glücklichseins entgegen ist. Manche von ihnen behaupten sogar, der Teufel hat mich dazu verleitet. Wahr an dieser Aussage ist, dass uns der Teufel dazu verlockt, Böses zu tun. Falsch ist, dass wir dagegen machtlos wären. Der Teufel kann uns nicht zu etwas verleiten, was wir nicht tun wollen. Schlingen und Fallgruben können uns allen gefährlich werden, ob wir in unserer Jugend, im mittleren Alter oder schon älter sind. Jemand hat einmal gemerkt, in unserer Jugend laufen wir den Schwierigkeiten in die Arme. Wenn wir älter sind, laufen die Schwierigkeiten uns in die Arme. Die zunehmende Freizügigkeit in unserer Gesellschaft erfordert von uns, dass wir die eiserne Stange der Rechtschaffenheit fest umklammern, um die Segnungen und den Schutz des Herrn zu empfangen. Es liegt eine große Gefahr darin, mit den Verlockungen des Satans leichtfertig umzugehen. Alle Tage unseres Lebens müssen wir uns gegen jede Form des Bösen absichern. All ihr jungen Männer, die ihr das Priestertum tragt, habt die Pflicht, die Frauen zu achten. Wenn ihr die liebenswerten jungen Frauen in der Kirche ausführt, habt ihr die Pflicht, für ihre körperliche Sicherheit zu sorgen und ihre Tugend zu bewahren. Das Priestertum, das ihr tragt, erlegt euch die große Verantwortung auf, dafür zu sorgen, dass die hohen sittlichen Maßstäbe der Kirche immer eingehalten werden. Ihr seid nicht dumm, die Grenzen des Erlaubten bei der sexuellen Anziehung ausloten zu wollen. Wenn ihr diese Grenze überschreitet und die großartige Fähigkeit zur Fortpflanzung missbraucht, verliert ihr einen Teil dessen, was an euch heilig ist. Wie kann irgendjemand von uns hoffen, in Zeit oder Ewigkeit eine bedeutende Rolle zu spielen, wenn wir uns nicht einmal selbst beherrschen können? Eine der größten Segnungen im Leben und in der Ewigkeit ist es, mit einer rechtschaffenen Frau verheiratet zu sein, die den Herrn liebt, euch liebt und das Priestertum achtet. Das habe ich aus meiner bis jetzt über 60 Jahre dauernden Ehe mit meiner Frau Ruth gelernt. Freunde und Bekannte tragen sehr zur Bereicherung des Lebens bei. Jedoch können diese Beziehungen vorübergehend sein. Niemand liebt euch mehr oder sorgt sich mehr um euer Wohlergehen als eure Eltern. Ihr mögt vielleicht in Frage stellen, was sie euch sagen, aber ihr könnt ihre Liebe für euch und ihr Interesse an eurem Wohlergehen nie in Frage stellen. Es wird die Zeit kommen, in der ihr, junge Männer, die Verantwortung tragen werdet, für eine Frau und für Kinder zu sorgen, die von euch abhängig sind. Sobald ihr heiratet und eine Familie gründet, werdet ihr verantwortlich für das Wohlergehen eurer Frau und schließlich auch für das Wohlergehen eurer Kinder. Ehe und Vaterschaft können zu ewigem Glück und ewiger Freude führen. Wie Präsident Joseph F. Smith gesagt hat, ist es das Familienleben, worauf die Regierung der Kirche gegründet ist und auf dessen Basis sie fortbesteht. Um die höchste Erfüllung in der Familie zu finden, müssen beide Partner in der Ehe einander völlig verpflichtet sein. Präsident David O. McKay sagte einmal, wenn man die Geschäfte oder das Vergnügen für wichtiger hält als die Familie, schlägt man den Weg ein, der abwärts führt und den Charakter schwächt. Einige von euch sind wohl auf gutem Wege, einige eurer Ziele im Leben zu erreichen. Wir sind stolz auf euch. Mein Vater sagte mir einmal, er hätte geglaubt, es mit dem Abschluss des Jurastudiums geschafft zu haben. Er sagte mir, tatsächlich sei sein Abschluss eigentlich erst der Anfang größerer Herausforderungen gewesen. In diesem Leben werden wir es weder vollends geschafft haben, noch frei von weltlichen Herausforderungen sein. Wir leben in einem Zeitalter der Spezialisierung. Als ich ein Junge war, besaßen viele Leute einen Ford Model T. Verglichen mit einem modernen Auto war dieser ziemlich einfach konstruiert. Viele konnten ihr Auto selbst reparieren, indem sie Ventile schliffen, Kolbenringe tauschten, neue Bremsbänder einsetzten und mit Verpackungsdraht nicht sparten. Heutzutage sind die Automobile so hochentwickelt, dass ein Durchschnittsmensch kaum etwas darüber weiß, wie man sie reparieren kann. Die heutigen Automechaniker benutzen einen Computer, um Motorprobleme aufzuspüren. Ich erwähne dieses Beispiel, um euch junge Männer zu Schulung und Ausbildung anzuhalten, damit ihr mithalten könnt. Eine fachliche Ausbildung ist sehr wichtig und dasselbe gilt für den Bereich der höheren Ausbildung. Jede Qualifikation erfordert besonderes Fachwissen. Es ist mir gleich, welchen Beruf ihr im Leben ergreift, solange er nur ehrenwert ist. Wie ihr für eure Familie sorgen werdet, ist eure Entscheidung. Sich zu qualifizieren ist gut, damit man seine Rechnungen bezahlen kann, aber darüber hinaus sollte es doch noch mehr persönliches Engagement geben. Lasst euch nicht so sehr von den materiellen Dingen des Lebens beherrschen, dass ihr darüber das Wesen eurer Menschlichkeit verliert. Vielleicht kennt ihr die Figur von Charles Dickens, Jacob Marley, der sich lauthals mit folgenden Worten über seine Arbeitswütigkeit beklagte. Geschäft? Der Mensch wäre mein Geschäft gewesen. Das allgemeine Wohl wäre mein Geschäft gewesen. Jeder von uns sollte eine Rolle bei der Stärkung der Gesellschaft spielen, vor allem in dem das Werk Gottes getan wird. Ich habe gelernt, dass für diejenigen unter uns, die das Priestertum tragen, die beste Erfolgsformel diese ist. Euch aber muss es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen, dann wird euch alles andere dazugegeben. Erfolg stellt sich nicht sofort ein, sondern erfordert Vorbereitung und harte Arbeit. Es gibt wirklich keine Abkürzung zum Erfolg. Jeder von uns wurde von unserem himmlischen Vater als einzigartige Persönlichkeit erschaffen. Es gibt keine zwei unter uns, die vollkommen gleich sind. Niemand sonst hat genau die gleichen Gaben und Talente, wie wir erhalten. Wir sollten diese Talente und Gaben mehren und sie dazu nutzen, unsere Einzigartigkeit wirksam einzusetzen. Dort, wo ich aufwuchs, gab es beispielsweise einen talentierten jungen Mann in unserer Nachbarschaft, der zwar kein Gelehrter war, dafür aber schöne Möbel von Hand anfertigte. Wir beide wurden am selben Tag zum Militärdienst eingezogen. Er lernte es nie, sein Bett so zu machen, dass es der Kontrolle standhielt. Aber dafür konnte er aus einem Stück Holz ein erlesenes Kunstwerk schnitzen. Präsident Howard W. Hunter hat einmal gesagt, manche Menschen haben die Vorstellung, dass Talent, schöpferische Begabung, sittliche Beständigkeit oder Größe nicht in den Gefilden der Jugend vorzufinden, sondern den Älteren vorbehalten sind. Dem ist nicht so. Auf euch, junge Männer, wartet eine großartige, verheißungsvolle Zukunft. Ihr habt Zugang zu Wissen, wie es die Welt nie zuvor gekannt hat. Dieses Wissen ermöglicht es euch, euren Beitrag zur Zukunft der modernen Geschäftswelt, zur Industrie, zur Landwirtschaft und zu anderen Berufszweigen zu leisten. Vielleicht gehört ihr zu denen, die ihre Überzeugung auf dem Schlachtfeld verteidigen. Ihr werdet zu denjenigen gehören, die die Grundsätze des Evangeliums weltweit verbreiten und der Kirche helfen zu wachsen. Und nun geht voran, meine lieben Enkel, und all ihr besonderen jungen Männer, die meine Stimme erreichen kann. Geht im Glauben und in Rechtschaffenheit voran. Wenn ihr dies tut, wird der Herr euch stärken und euch groß machen, sodass ihr Großes erreichen könnt. Ich bezeuge, dass das Priestertum in meinem Leben einen bedeutenden und tiefgreifenden Einfluss gehabt hat. In all den langen Lebensjahren habe ich nie versucht zu verheimlichen, wer ich bin und woran ich glaube. Ich kann mich an keinen einzigen Fall erinnern, bei dem ich, indem ich bescheiden zu erkennen gab, ein Mitglied dieser Kirche zu sein, meine Karriere gefährdet oder einen teuren Freund verloren hätte. Dieses Zeugnis gebe ich euch heute im Namen Jesu Christi. Amen.
Brethren, we're assembled this evening.
Brüder, wir sind heute Abend als eine machtvolle Versammlung des Priestertums, sowohl hier im Konferenzzentrum als auch an anderen Orten überall in der Welt zusammengekommen. Es freut mich, zu Ihnen sprechen zu dürfen. Es ist mir eine Ehre. Und ich bete darum, dass meine Gedanken durch göttliche Eingebung geführt und meine Worte inspiriert seien. Als ich in den vergangenen Wochen überlegte, was ich Ihnen heute Abend sagen soll, musste ich immer wieder daran denken, welche Segnung wir als Träger des heiligen Priestertums Gottes doch genießen. Wenn wir die Welt als Ganzes betrachten, mit ihren über 6,5 Milliarden Bewohnern, wird uns klar, dass wir eine sehr kleine, auserwählte Gruppe darstellen. Wir, die wir das Priestertum tragen, sind, wie es der Apostel Petrus sagte, ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft. Präsident Joseph F. Smith hat das Priestertum definiert als die Kraft Gottes, die dem Menschen übertragen wurde und ihn befähigt, hier auf der Erde zur Errettung der Menschen zu wirken, durch die der Mensch den Willen Gottes kundtun kann, so als ob Engel hier wären und dies selbst täten, durch die der Mensch ermächtigt ist, auf Erden etwas zu binden, und es wird auch im Himmel gebunden sein, und auf Erden etwas zu lösen, und es wird auch im Himmel gelöst sein. Präsident Smith hat auch gesagt, das Priestertum ist heilig und muss von den Mitgliedern heilig gehalten werden. Meine Brüder, das Priestertum ist eine Gabe, die nicht nur besondere Segnungen mit sich bringt, sondern auch ernste Pflichten. Es ist unsere Pflicht, unser Leben so zu führen, dass wir immer des Priestertums würdig sind, das wir tragen. Wir leben in einer Zeit, in der wir von vielem umgeben sind, was uns auf Pfade locken soll, die zu unserer Vernichtung führen. Um solche Pfade zu meiden, braucht man Entschlossenheit und Mut. Was zählt, ist Mut. Diese Wahrheit ist mir vor vielen Jahren auf höchst eindringliche und dramatische Weise klar geworden. Ich war damals Bischof. Die allgemeine Versammlung unserer Pfarrkonferenz fand in der Assembly Hall auf dem Tempelplatz in Salt Lake City statt. Es sollte eine neue Pfarrpräsidentschaft berufen werden. Das aaronische Priestertum, einschließlich der Bischofschaften, war für die Musik zuständig. Als wir unser erstes Lied gesungen hatten, trat Präsident Joseph Fielding Smith, die besuchende Generalautorität, ans Rednerpult und verlas die Namen der neuen Pfarrpräsidentschaft und legte sie zur Bestätigung vor. Ich bin sicher, Präsident Burt und der neue Pfarrpräsident wussten bereits von ihrer Berufung, nehme ich an. Doch dann nannte Präsident Smith meinen Namen und ließ ihn bestätigen, mich als zweiten Ratgeber in der Pfarrpräsidentschaft. Und ich hatte keine Ahnung davon gehabt. Ich gürtete mir die Lenden und bereitete mich darauf vor, auf diese Berufung zu reagieren, als Ratgeber in der Pfarrpräsidentschaft. Und ich erinnerte mich an das Lied, was wir gerade gesungen hatten, den der Chor aaronische Priestertumsträger gesungen hatte. Er trug den Titel »Hab Mut, mein Junge, sag Nein«. An diesem Tag jedoch nahm ich mir als Thema meiner Ansprache »Hab Mut, mein Junge, sag Ja«. Immer wieder müssen wir unseren Mut beweisen, jeder von uns. Wir brauchen den Mut, für unsere Überzeugung einzustehen, den Mut, unsere Aufgaben zu erfüllen, den Mut, unser Priestertum zu ehren. Wohin wir auch gehen, unser Priestertum ist dabei. Stehen wir an heiligen Stätten? Präsident J. Reuben Clark Jr., der viele Jahre lang Ratgeber in der ersten Präsidentschaft war, hat gesagt, das Priestertum ist kein Anzug, den man ausziehen und später wieder anziehen kann. Abhängig von unserem Verhalten kann es eine immerwährende Gabe sein. Er fuhr fort, wenn uns das wirklich bewusst wäre, dass wir das Priestertum nicht beiseite legen können und dass Gott uns zur Rechenschaft ziehen wird, wenn wir es herabwürdigen, hielt es uns davon ab, so manches zu tun und manche Orte aufzusuchen. Wenn wir immer dann, wenn wir einen kleinen Abstecher vom geraden und engen Pfad machen wollen, denken, ich nehme auch mein Priestertum dorthin mit? Sollte ich das tun, dauert es gar nicht lang, bis wir wieder auf dem geraden und engen Pfad sind. Ende des Zitats. Präsident Spencer W. Kimball hat gesagt, es gibt keine Grenzen für die Macht des Priestertums, das sie tragen. Die Grenzen ziehen sie, wenn sie nicht im Einklang mit dem Geist des Herrn leben, und sie begrenzen selbst die Macht, die sie ausüben. Meine Brüder im Priestertum, vom Jüngsten bis zum Ältesten, leben sie so, wie es der Herr von uns fordert? Sind sie würdig, das Priestertum Gottes zu tragen? Wenn sie es nicht sind, dann nehmen sie es sich hier und jetzt vor, bringen sie den nötigen Mut auf und nehmen sie alle erforderlichen Änderungen vor, damit ihr Leben so wird, wie es sein soll. Um die See des Erdenlebens sicher zu überqueren, brauchen wir die Führung des ewigen Seemanns, ja, des großen Jahwe. Wenn wir im Auftrag des Herrn handeln, haben wir auch ein Anrecht auf seine Hilfe. In meinem Leben habe ich unzählige Mal erlebt, wie er mir geholfen hat. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs wurde ich 18 Jahre alt und wurde zum Ältesten ordiniert. Eine Woche, bevor ich meinen Dienst in der US-Marine antrat. Ein Bruder aus der Bischofschaft meiner Gemeinde war am Bahnhof, um mir Lebewohl zu sagen. Kurz vor der Abfahrt des Zuges gab er mir ein Buch in die Hand, was ich Ihnen jetzt gerade zeige, und zwar das Handbuch für Missionare von 1944. Ich lachte und meinte, ich gehe zur Marine, nicht auf Mission. Er entgegnete, nimm es trotzdem mit. Vielleicht kannst du es ja brauchen. Und so geschah es dann auch. In der Grundausbildung zeigt uns unser Kompaniechef, wie wir unsere Kleidung am besten in unseren großen Seesack unterbringen konnten. Er gab uns dann den Rat, wenn ihr einen harten, rechteckigen Gegenstand habt, den ihr unten in den Sack legen könnt, verrutschen die Kleidungsstücke nicht so leicht. Ich dachte mir erst, wo kriege ich denn jetzt so einen harten, rechteckigen Gegenstand her? Und plötzlich kam mir das Richtige in den Sinn, nämlich das Handbuch für Missionare. 12 Wochen lang erfüllte es diesen Zweck, unten in diesem Seesack. Am Abend vor unserem Weihnachtsurlaub dachten wir wie immer an zu Hause. In der Kaserne war es still. Plötzlich merkte ich, dass mein Kamerad im Bett neben mir, ein Mitglied der Kirche, nämlich Leland Merrill, vor Schmerzen stöhnte. Ich fragte, was ist los, Merrill? Er antwortete, mir ist so furchtbar schlecht. Wirklich. Ich riet ihm, zum Krankenrevier zu gehen, aber er meinte, dass er dann gewiss nicht über Weihnachten nach Hause dürfe. Ich glaube, ich schlug ihm dann vor, still zu sein, damit wir nicht die ganze Kaserne aufschreckten. Die Stunden zogen sich dahin und er stöhnte immer lauter. Schließlich flüsterte er verzweifelt, Monson, du bist doch Ältester, oder? Das bejahte ich. Und daraufhin bat er mich, gib mir einen Segen. Mir wurde schlagartig bewusst, dass ich noch nie einen solchen Segen gespendet und auch noch nie einen bekommen hatte. Ich war auch noch nie bei einem solchen Segen dabei gewesen. Inständig bat ich Gott, mir zu helfen. Und es kam die Antwort. Schau unten in deinen Seesack. Also leerte ich um 2 Uhr morgens meinen Seesack aus, auf meinem Bett. Dann las ich im Licht der Nachtlampe in jenem harten, rechteckigen Gegenstand, dem Handbuch für Missionare, nach, wie man einen Krankensegen gibt, mit etwa 120 neugierigen Matrosen als Zuschauern. Gab ich Merrill Leland einen Segen. Noch ehe ich meine Sachen wieder eingepackt hatte, schlief er schon wie ein Kind. Am nächsten Morgen drehte er sich lächelnd zu mir um und sagte, Monson, ich bin froh, dass du das Priestertum hast. Seine Freude wurde nur noch von meiner Dankbarkeit übertroffen. Nicht nur für das Priestertum, sondern auch dafür, dass ich würdig war, in einer Notsituation die erforderliche Hilfe zu bekommen und die Macht des Priestertums auszuüben. Brüder, unser Herr und Heiland hat gesagt, komm und folge mir nach. Wenn wir diese Einladung annehmen und ihm nachfolgen, wird er uns den Weg weisen. Im April 2000 erlebte ich diese Führung. Rosa Salas Gifford, die ich nicht kannte, hatte mich angerufen. Sie sagte zu meiner Sekretärin, dass ihre Eltern aus Costa Rica für ein paar Monate zu Besuch seien. Und nur eine Woche vor ihrem Anruf war bei ihrem Vater, Bernardo Augusto Salas, Leberkrebs festgestellt worden. Sie erzählte, die Ärzte hatten der Familie gesagt, ihr Vater werde nur noch ein paar Tage mehr leben. Dann meinte sie, es sei der große Wunsch ihres Vaters, mich vor seinem Tod kennenzulernen. Sie gab mir ihre Adresse in Salt Lake City und fragte, ob ich nicht vorbeikommen und ihren Vater besuchen könne. Aufgrund von Sitzungen und Verpflichtungen kam ich erst ziemlich spät aus dem Büro. Doch ich fuhr nicht gleich nach Hause, denn ich fühlte mich gedrängt, weiter nach Süden zu fahren und Bruder Salas noch an diesem Abend zu besuchen. Ich hatte die Adresse zur Hand und versuchte, das Haus zu finden. Es war ziemlich viel Verkehr und es wurde langsam dunkel. Ich fuhr an der Stelle vorbei, wo die Straße mit dem Haus hätte abzweigen müssen. Ich konnte nichts entdecken. Ich fuhr einmal um den Block und kam zurück. Wieder nichts. Noch einmal versuchte ich es. Noch immer sah ich die Straße nicht. In mir kam das Gefühl auf, dass ich jetzt ruhigen Gewissens nach Hause fahren könne. Ich hatte mir alle Mühe gegeben, aber ich konnte das Haus einfach nicht finden. Stattdessen betete ich in Gedanken um Hilfe. Ich wurde inspiriert, aus der Gegenrichtung auf diese Gegend zuzufahren. Ich fuhr ein Stück weiter, wendete und war nun auf der anderen Seite der Straße. Auf dieser Seite war auch viel weniger Verkehr. Als ich mich der Stelle wieder näherte, konnte ich in dem schwachen Licht am Straßenrand ein Straßenschild liegen sehen, das offensichtlich umgefallen war. Und eine fast unsichtbare, unkrautübersäte Seitenstraße, die zu einem Wohnblock und einem kleinen Haus führte, das etwas weiter von der Hauptstraße entfernt war. Als ich auf die Häuser zufuhr, winkte mir ein kleines Mädchen in einem weißen Kleid zu, und da wusste ich, dass ich die Familie gefunden hatte. Ich wurde hineingebeten und dann in das Zimmer geleitet, in dem Bruder Salas lag. Um das Bett herum saßen drei Töchter und ein Schwiegersohn und auch Schwester Salas. Alle, bis auf den Schwiegersohn, waren aus Costa Rica. Man konnte Bruder Salas ansehen, wie schlimm es um ihn stand. Auf seiner Stirn lag ein ausgefranstes, feuchtes Tuch. Kein Waschlappen oder kein Handtuch, aber ein feuchtes Tuch. Ein weiteres Zeichen für die ärmlichen Umstände, in denen die Familie lebte. Nach einigen Zureden öffnete Bruder Salas die Augen, und ein schwaches Lächeln huschte über seine Lippen, als ich seine Hand nahm. Ich sagte, ich bin hergekommen, weil ich Sie besuchen wollte. Tränen stiegen ihm in die Augen und auch mir. Ich fragte, ob er einen Segen haben wollte, und alle in der Familie waren damit einverstanden. Da der Schwiegersohn nicht das Priestertum trug, gab ich dem Mann allein einen Priestertumssegen. Die Worte flossen mir dank der Führung durch den Geist des Herrn regelrecht aus dem Mund. Ich zitierte darin auch die Worte des Heilands aus Lehre und Bündnisse, Abschnitt 84, Vers 88. Ich werde vor deinem Angesicht hergehen. Ich werde zu deiner rechten Hand sein und zu deiner linken. Und mein Geist wird in deinem Herzen sein, meine Engel rings um dich zu stützen. Nach dem Segen sprach ich den trauernden Angehörigen noch ein wenig Mut zu. Ich wählte meine Worte mit Bedacht, damit sie mein Englisch verstehen konnten. Und dann sagte ich ihnen in dem bisschen Spanisch, das ich beherrsche, dass ich sie lieb hatte und dass unser Vater im Himmel sie segnen werde. Ich ließ mir die Familienbibel geben und zeigte ihnen Johannes 3, Vers 4. Ich habe keine größere Freude, als zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit leben. Ich sagte ihnen, das ist es, was ihr Ehemann und Vater ihnen mit auf den Weg geben möchte, da er sich jetzt bereit macht, dieses irdische Leben zu verlassen. Bruder Salas, liebe Frau, bat mich dann noch mit Tränen in die Augen, die Angaben für die beiden Schriftstellen, die ich angeführt hatte, aufzuschreiben, damit die Familie sie nachlesen könne. Ich hatte gerade nichts zum Schreiben bei der Hand, also öffnete Schwester Salas ihre Handtasche und holte einen Zettel heraus. Als ich ihn nahm, sah ich, dass es eine Zehntenquittung war. Ich war zutiefst berührt, als mir bewusst wurde, dass die Familie trotz ihrer ärmlichen Umstände treu den Zehnten zahlte. Nach einem bewegenden Abschied wurde ich zum Auto zurückgebracht. Als ich nach Hause fuhr, dachte ich über die besondere Atmosphäre nach, die wir verspürt hatten. Und ich verspürte, wie schon so oft in der Vergangenheit, Dankbarkeit dafür, dass mein Vater im Himmel durch mich das Gebet eines anderen Menschen erhört hatte. Meine Brüder, denken wir immer daran, das Priestertum Gottes, das wir tragen, ist eine heilige Gabe, die uns und denen wir dienen, die Segnungen des Himmels schenkt. Mögen wir, wo auch immer wir sein mögen, dieses Priestertum ehren und schützen. Mögen wir immer im Auftrag des Herrn handeln, damit wir stets ein Anrecht auf seine Hilfe haben. Es tobt ein Krieg um die Seelen der Menschen, um die ihre und um die meine. Er geht unvermindert weiter. Einem Warnruf gleich ergeht das Wort des Herrn an Sie und an mich, an die Träger des Priestertums überall. Darum lasst nun einen jeden seine Pflicht lernen und mit allem Eifer das Amt ausüben lernen, zu dem er bestimmt worden ist. Mögen wir alle den Mut dazu haben. Darum bete ich demütig. Und ich tue dies im Namen unseres Herrn und Retters, Jesus Christus. Amen. Wir weisen darauf hin, dass die Sendung mit dem Tabernakelchor morgen von 9.30 Uhr bis 10 Uhr Ortszeit ausgestrahlt wird. Unmittelbar danach beginnt die Versammlung am Sonntagvormittag. Wir danken dem Priestertumschor der Brigham Young Universität für die schöne Musik am heutigen Abend. Der Schlusssprecher in dieser Versammlung ist Präsident Gordon B. Hinckley, unser geliebter Prophet. Nach Präsident Hinckleys Worten singt der Chor das Lied I Love the Lord. Danach spricht Elder Paul V. Johnson von den 70ern das Schlussgebet. Präsident Hinckley.
Liebe Brüder im Priestertum, es ist inspirierend, den 21.000 ins Gesicht zu sehen, die sich hier im Konferenzzentrum versammelt haben, mit dem Wissen, dass in aller Welt Millionen weitere in Gemeindehäusern und an anderen Orten versammelt sind. Ich bedauere, dass ich zu einer Zeit, in der das Leben immer aufregender wird, so alt bin. Wie Sie alle wissen, wurde ich vor 12 Jahren als Präsident der Kirche ordiniert und eingesetzt. Genauer gesagt, am 12. März 1995. Ella Ballard hat einige Zahlen zu diesen 12 Jahren zusammengetragen. Ich zitiere aus seiner Aufstellung. 387.750 Missionare sind auf Mission gegangen. Das entspricht etwa 40% aller Missionare, die bisher in dieser Evangeliumszeit gedient haben. Das sind 40% in den letzten 12 von 177 Jahren, seit die Kirche gegründet wurde. 3.400.000 Bekehrte haben sich taufen lassen, was mehr als einem Viertel der momentanen Gesamtzahl der Mitglieder der Kirche entspricht. Die Gesamtzahl der Missionen der Kirche ist von 303 auf 344 gestiegen. Drei weitere werden bald dazukommen. Die Aktiverhaltung, bemessen nach der Anwesenheit in der Abendmahlversammlung, Ordinierung im Priestertum und den treuen Zahlen des Zehnten, wurde signifikant gesteigert. Obwohl dies alles äußerst bedeutend ist, bin ich überzeugt, dass mit ein wenig mehr Hingabe diese wunderbare, nahe Vergangenheit nur der Prolog für eine noch bessere Zukunft sein könnte. Lassen Sie uns alle die Schulter an das Rad stemmen, schieben und erfüllen wir unsere Pflicht mit Gesang. Für dieses Werk ist Arbeit notwendig. Niemand darf sich drücken, stemmen Sie die Schulter an das Rad und schieben Sie mit. Ich möchte mich einem anderen Thema zuwenden. Ich habe darüber vor vielen Jahren schon einmal gesprochen. Ich wiederhole es, denn diejenigen, die es gehört haben, haben es schon längst wieder vergessen. Und diejenigen, die es nicht gehört haben, müssen es hören. Es geht um Präsident Joseph F. Smith, der von 1901 bis 1918 insgesamt also 17 Jahre lang Präsident der Kirche war. Joseph F. Smith war der Sohn von Hiram Smith, dem Bruder des Propheten Joseph, der mit diesen zusammen in Carthage ermordet worden war. Joseph F. wurde am 13. November 1838 in Far West in Missouri geboren. Er war noch ein Säugling, als er Missouri verließ. Als kleiner Junge, noch nicht einmal 6 Jahre alt, hörte er ein Klopfen am Fenster des Hauses seiner Mutter in Nauvoo. Es war ein Mann, der in aller Eile von Carthage geritten kam und Schwester Smith mitteilte, dass ihr Mann an diesem Nachmittag getötet worden war. Als er 9 war, fuhr er mit seiner Mutter ein Ochsengespann über die Prärie in das Salzetal. Mit 15 Jahren wurde er auf Mission nach Hawaii berufen. Er fuhr nach San Francisco und arbeitete dort in einer Fabrik für Dachschindeln, um sich das Geld für eine Schiffsreise zu den Inseln zu verdienen. Damals war Hawaii noch kein Touristenzentrum. Es war von den eingeborenen Hawaiianern bewohnt, die meistenteils arm waren, aber großzügig mit dem, was sie hatten. Er erlernte ihre Sprache und schloss sie ins Herz. Während er dort diente, hatte er einen bemerkenswerten Traum. Ich zitiere aus seinem Bericht darüber. Während einer Mission war ich sehr niedergeschlagen. Ich war fast nackt und hatte keine Freunde, außer einem armen, unwissenden Volk. Ich fühlte mich fehl am Platze, weil ich arm, dumm und unwissend war, bloß ein Junge, der es kaum wagte, einem Menschen ins Gesicht zu sehen. Während ich mich also in diesem Zustand befand, träumte ich eines Nachts, ich sei auf einer Reise, und ich hatte den Eindruck, ich müsse mich beeilen, mit ganzer Kraft beeilen, weil ich fürchtete, ich käme zu spät. Ich eilte so schnell wie möglich vorwärts, und soweit ich weiß, trug ich nur ein kleines Bündel bei mir, ein Tuch, in das etwas eingewickelt war. Ich beeilte mich so sehr ich konnte und wusste nicht, was ich da bei mir trug. Endlich kam ich zu einem wunderschönen Haus. Irgendwie wusste ich, dass ich am Ziel war. Ich ging darauf zu, so schnell ich konnte. Da sah ich ein Schild. B-A-D, Bad. Ich ging schnell in das Bad und wusch mich, bis ich rein war. Ich öffnete das kleine Bündel, das ich bei mir hatte, und fand darin weiße, reine Kleidung. So etwas hatte ich schon lange nicht mehr gesehen. Denn die Menschen, bei denen ich mich aufhielt, hielten nicht viel davon, etwas übermäßig sauber zu machen. Aber diese Kleidung war sauber, und ich zog sie an. Dann eilte ich auf etwas zu, was wie eine große Öffnung, eine Tür aussah. Ich klopfte und die Tür ging auf, und der Mann, der dort stand, war der Prophet Joseph Smith. Er sah mich ein bisschen vorwurfsvoll an, und als erstes sagte er, Joseph, du kommst spät. Aber ich fasste Mut und erwiderte, ja, aber ich bin rein. Ich bin rein. Da fasste er mich an der Hand und zog mich in das Zimmer und hinter mir schloss sich die Tür. Ich spürte seine Hand so deutlich, wie ich je die Hand eines Menschen gespürt hatte. Ich kannte ihn und als ich eintrat, sah ich meinen Vater und Brigham Young und Heber C. Kimball und Willard Richards und andere gute Männer, die ich gekannt hatte, in einer Reihe stehen. Es kam mir so vor, als schaute ich über dieses Tal hinweg und es schien von vielen, vielen Menschen erfüllt zu sein. Aber hier waren alle Menschen, die ich gekannt hatte. Meine Mutter saß dort mit einem Kind auf dem Schoß. Ich sah mehr Leute dort sitzen, als ich mit Namen nennen könnte, und sie schienen alle zu den Erwählten, den Erhöhten zu gehören. Als ich diesen Traum hatte, lag ich allein auf einer Matte, hoch oben in den Bergen von Hawaii. Niemand war bei mir, aber in der Vision drückte ich die Hand des Propheten und ich sah ihn lächeln. Als ich am Morgen aufwachte, war ich ein Mann, auch wenn ich noch ein Junge war. Danach fürchtete ich nichts mehr auf der Welt. Ich konnte jedem Mann, jeder Frau, jedem Kind ins Gesicht sehen, in dem Bewusstsein, dass ich ein ganzer Mann war. Diese Vision, diese Kundgebung, das Zeugnis, das mir damals zuteil wurde, hat mich zu dem gemacht, was ich bin, wenn ich denn überhaupt gut, rein und untadelig vor dem Herrn bin, wenn es denn etwas Gutes an mir gibt. Das hat mir in jeder Prüfung und in jeder Schwierigkeit geholfen. Das Wesentliche dieses Traums liegt in dem Tadel, den der Prophet an den jungen Mann richtete. Er sagte, Joseph, du kommst spät. Und Joseph F. Smith entgegnete, ja, aber ich bin rein, ich bin rein. Infolge des Traumes wurde aus dem Jungen ein Mann. Seine Aussage, ich bin rein, schenkte ihm Zuversicht und Mut, und zwar gegenüber jedem Menschen und in jeder Situation. Ihm wurde die Stärke zuteil, die mit einem guten Gewissen einhergeht, worin ihn der Prophet Joseph Smith ja noch bestärkt hatte. Hier finden wir etwas für jeden Mann und jeden Jungen, der heute Abend in dieser großen Versammlung sitzt. Eine alte Redensart besagt, Reinlichkeit kommt gleich nach Göttlichkeit. Der Prophet Jesaja hat gesagt, wascht euch, reinigt euch, lasst ab von eurem üblen Treiben, hört auf, vor meinen Augen Böses zu tun. Lernt Gutes zu tun. Kommt her, wir wollen sehen, wer von uns Recht hat, spricht der Herr. Wären eure Sünden auch rot wie Scharlach, sie sollen weiß werden wie Schnee. Wären sie rot wie Purpur, sie sollen weiß werden wie Wolle. In einer neuzeitlichen Offenbarung hat der Herr gesagt, seid rein, die ihr die Gefäße des Herrn tragt. In einer Welt, die sich im Schmutz suhlt, seien sie rein, was Sprache, Gedanken, Körper und Kleidung betrifft. Ich sage einem jeden von Ihnen, seien Sie rein in Ihrer Redensweise. Es gibt in unserer Zeit so viele schmutzige, schlampige Ausdrücke. Wenn Sie sich nicht auf reine, anständige Weise ausdrücken können, ist das ein Zeichen dafür, dass Sie nur über einen sehr begrenzten Wortschatz verfügen. Als Jahwe die Steintafel beschrieb, sagte er den Kindern Israels, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr lässt den nicht ungestraft, der seinen Namen missbraucht. Der Herr hat dieses Gebot in einer neuzeitlichen Offenbarung bestärkt. Denkt daran, das, was von oben kommt, ist heilig und muss mit Sorgfalt und unter dem Drängen des Geistes gesprochen werden. Haben Sie reine Gedanken. Der Herr hat gesagt, lass alles in Reinlichkeit vor mir geschehen. Ein schmutziger Sinn tut sich in schmutziger und gotteslästerlicher Redeweise kund. Ein reiner Sinn zeigt sich in einer Redeweise, die positiv und aufbauend ist und in Taten, die dem Herzen Freude schenken. Seien Sie rein, was den Körper, die Kleidung und das Benehmen betrifft. Lassen Sie sich nicht tätowieren. Wenn Sie es doch tun, werden Sie es eines Tages bereuen. Eine Tätowierung lässt sich nur durch eine schmerzhafte und teure Prozedur entfernen. Seien Sie rein, gepflegt und ordentlich. Nachlässige Kleidung führt zu nachlässigem Benehmen. Mir ist nicht so wichtig, was Sie tragen, sondern vielmehr, dass es gepflegt und sauber ist. Denken Sie an den Traum von Joseph F. Smith. Als er auf das Haus zueilte, hatte er ein kleines, durchgewickeltes Bündel dabei. Als er sich badete und es öffnete, stellte er fest, dass es saubere Kleidung enthielt. Wann immer Sie das Abendmahl segnen oder austeilen, sehen Sie so gut aus, wie Sie nur können, meine lieben Brüder. Achten Sie darauf, dass Sie rein sind. Und so, meine lieben Brüder, könnte ich fortfahren. Ich könnte mit Ihnen über das sprechen, was im Internet geschieht und wie die Nutzung von Computern zu entwürdigenden Gedanken und Taten führen kann. Es genügt zu sagen, dass dies für Sie, die Sie das Priestertum Gottes tragen, völlig indiskutabel ist. Sie sind seine erwählten Knechte. Sie sind zu etwas Heiligem und Wunderbarem ordiniert. Sie können nicht in der Welt leben und an der Lebensweise der Welt teilhaben. Sie müssen über all dem stehen. Möge der Herr Sie segnen, meine geliebten Brüder. Euch Jungen sage ich, kümmert euch um eure Ausbildung. Wenn ihr heiratet, ist es eure Aufgabe, für eure Familie zu sorgen. Vor euch liegt eine Welt voller Möglichkeiten und Bildung ist der Schlüssel, der die Tür dorthin öffnet. Es wird die Tür des Hauses sein, von dem Joseph F. Smith träumte, als er als Junge auf einem Berg in Hawaii schlief. Gott segne Sie, meine lieben Brüder. Sprechen Sie mit dem Herrn im Gebet. Pflegen Sie das Verhältnis zu ihm. Er ist der Allmächtige, der die Macht hat, uns emporzuheben und zu helfen. Ich bete darum, dass dies so sein möge. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Our Father in heaven.
Unser Vater im Himmel. Wir neigen unser Haupt in Dankbarkeit, dass wir an dieser wundervollen Priestertumsversammlung teilnehmen konnten. Wir sind so dankbar, dass wir in dieser so wunderbaren Zeit in der Welt leben können. Wir sind so dankbar für Propheten und Apostel, für die Botschaften, die gesprochen wurden und die wir empfangen haben. Wir bitten dich darum, dass du uns mit deinem Geist segnen mögest, dass die Gedanken und Gefühle, die wir haben, und dass die Botschaften bei uns verbleiben können, dass wir rein sein können und dass wir würdig sein können, Priestertumsträger zu sein und deinen Geist zu empfangen. Wir sind so dankbar, dass wir die Möglichkeit hatten, von unserem Propheten Gordon B. Hinckley zu hören und von seinen Ratgebern zu hören und den anderen Brüdern. Wir bitten dich darum, dass du mit uns sein mögest, uns Kraft geben mögest, und darum bitten wir im Namen Jesu Christi. Amen.